Das ist schon was Tolles, wenn man hier auf der Lahö sein darf. Ich weiß nicht, wo gibt es denn sowas noch? So ist eine Bibelstunde und dann in den Ferien. Bibelstunden sind das größte und erfolgreichste Mittel zum Gemeindebau. Die Bibelstunden. Sich Leute versammeln, sagen, ich möchte im Wort Gottes tiefer Wurzel sein. Wir haben ja in dieser ganzen Reihe, dieser Konferenz gerade, von David lernen im Glauben. Und bei David kann man in den Psalmen ja ungeheuer viel lernen. Sie kennen ja den 23. Psalm, der Herr ist mein Hirte und ob ich schon wanderte ins finstere Tal. Psalm 27, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Psalm 34, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Was hat uns der David gezeigt? Psalmen sind ja am leichtesten zugänglich für uns. Man eindringen kann den Glauben. Aber der grandioseste Psalm ist der, den Andreas Schäfer für heute Abend ausgesucht hat. Psalm Davids. Und da hat David eine Schau, eine ganz, ganz große Schau in den Himmel hinein. Jetzt muss ich zunächst noch einmal sagen, wir leben ja heute alle so in dieser irdischen Welt. Wir sind ja alle fixiert von dem, was man in der Klotze sieht, im Fernsehen, was man in der Zeitung liest, was man mit unseren Augen beobachten kann. Und dann gibt es sensationelle Bücher. Ein vierjähriger Bub aus Amerika, der uns verkündet, den Himmel gibt's echt. Oh, ein vierjähriger Junge hat erst schon entdeckt, dass es den Himmel gibt. Toll. Aber gucken Sie lieber zum David rein. Der hat den Heiligen Geist und gibt uns die wichtigsten Informationen. Den Himmel gibt's echt, aber noch viel toller, wer im Himmel ist. Wer sitzt denn da an den Schalthebeln der Macht? Es gibt gar keinen Teil im Alten Testament, der so oft im Neuen Testament zitiert wird wie dieser Psalm 110. Und ganz oft war es auch der Grund für Juden, gläubige, orthodoxe Juden, dass sie über diesen Psalm nachgedacht haben und das, was Jesus über diesen Psalm sagt, wie ist denn das? Wenn der Messias ein Davidsohn sein soll, steht doch Matthäus 22, ihr habt ja die Stille, Matthäus 22, Vers 44, sagt Jesus zu den gläubigen Juden damals, wie kann denn David zu ihm sagen, er ist mein Herr, wenn er sein Sohn ist? Und Jesus will sagen, es ist doch nur in Christus, er findet Jesus, ist erfüllt. Aber diese Schau, die David uns gibt, die so genial und groß, eine prophetische Schau, da merken wir erst, was Gott diesem David geschenkt hat. Weil wir ja dauernd erleben, wenn Sie heute durch die Zeitung blättern, da gibt's ja all die Sachen und die Politik und wie die Unruhen sind in Ägypten und was alles an Weltbewegungen gibt, was mit dem Euro passiert und mit was sonst in der Welt läuft und mit der UNO und die ganzen Mächte der Welt, die da sind. Und der David hat die Schau und sagt, nein, 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 einer hat alle Macht. Der Vater im Himmel, der hat alle Macht. Und wunderbar, dass zu seiner Rechten Jesus sitzt, dem der Vater alle Macht übertragen hat. Das muss man immer wieder sehen. Es gibt ja im Alten Bund, im Alten Testament, das ist ja hier auf der Lahö alles normal und immer wieder gepredigt, die großen Durchblicke, ob wir die haben bei Mose, ob wir die bei Biliam haben, den Messiaskönig bei Jesaja, die großen messianischen Verheißungen. Das ganze Alte Testament zielt auf Jesus. Das ist eigentlich erschütternd, dass die Christen oft das gar nicht merken. Das ist alles den wichtigsten Zentralpunkt aller Verkündigung, aller Predigt hinausläuft, Jesus. Und erst recht in diesem Psalm ist das wichtig, dass wir wissen, die wir alle leben in einer Welt und einem kurzen Leben. Der Tod liegt vor uns, gehört gerade von Hans-Peter Reuer, ein kurzes Leben, mit der Krankheit belastet. Der Himmel ist offen, die Tür ist aufgemacht, Jesus ist hindurchgegangen und wir haben eine große, grandiose Hoffnung und Zuversicht. Und das gilt, und das ist schön an diesem Psalm, für die Menschen aller Generationen, für die, die vor 300 Jahren gelebt haben. für die, die noch nach uns leben, für die junge Generation. Jesus ist der Herr über alles. Und das gilt für die fernsten Inseln im Pazifik. Das gilt für die Indianer im Urwald in Südamerika. Das gilt für die Menschen in Usbekistan und Kasachstan oder auf den sibirischen Inseln. Für die Menschen aller Zeiten und aller Generationen. Und der Vater hat ihm alles in die Hand gegeben. Und ich habe eigentlich mein Thema heute überschrieben, dein Reich komme. Jesus richtet seine Herrschaft aus. Darum waren mir die Lieder so wichtig. Wir können auch singen, dass Jesus Sieg bleibt, ewig ausgemacht sein wird die ganze Welt. Das Lied von Blumhardt. Du musst das täglich wissen, dass die Sache Jesu die große Sache ist, die am Ende bleibt. In 10 Jahren spricht doch keiner mehr von den Dingen, die uns heute bewegt haben. Das vergeht doch, das ist zeitlich. Die Aufregungen unserer Tage, das vergeht, das ist Geschichte. Aber die Sache von Jesus kommt. Es war ja unserem Bundespräsidenten Heinemann geschenkt, beim Kirchentag in Essen nach dem Krieg, diesen tollen Satz zu sagen. Die Herren dieser Welt gehen, unser Herr aber kommt. Und wir haben Zukunft mit diesem Herrn. Und das ist so wichtig. Schlimm ist es, dass die Christenheit des Westens, in dem wir leben, bis nach Nordamerika, Kanada hinauf, heute an dieser Stelle Schwindsucht hat. Ganz erschütternd schwach ist. Es fehlt an vielem. Sie klagen über Mitarbeiterprobleme, Geldprobleme. Schlimmste Problem ist, dass sie Jesus verloren haben. In so vielen Gemeinden, der Blick auf Jesus fehlt, die Gewissheit, er macht alles neu. Und er baut in diesen Tag, nicht aus dem Ende der Zeit, heute baut er sein Reich unter allen Nationen und Völkern. Das ist so groß, wie wir geheiratet haben, habe ich zu meiner Frau gesagt, sie darf die Namen für die Kinder raussuchen. Wenn uns Gott welche schenkt. Und ich darf den Trautext raussuchen. Und ich habe einen Trautext rausgesucht, der mir bis heute immer noch wichtig ist. Das Wort aus Epheser 1. Der Herr erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Wie überschwänglich groß seine Kraft an uns. Wollen wir nie vergessen, in unserem gemeinsamen Ehebund. In unserem Familienleben, in den Diensten, die wir tun. Wie groß, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde. Mit der er in Christus gewirkt hat. Durch sie hat er Jesus von den Toten auferweckt und eingesetzt zur Rechten Gottes im Himmel, über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaften, alles, was sonst einen Namen hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Wir erleben ja auf Schritt und Tritt, was der Teufel kann. Haben Sie auch schon erlebt? Was kann der Teufel in Ihrem Leben alles zerstören und vernichten? Wie kann er Sie verführen? Und es ist so wichtig, dass Sie wissen, im Namen Jesu muss er weichen. Kann er nicht so viel mehr tun, wo sie den Namen Jesu anrufen. In seiner Macht, in seiner Stärke sind sie unüberwindlich. Und dann haben wir all die schönen Blicke in der Offenbarung. Wir haben das gerade gesungen, das von dem Lamm. Ja, das hat eine ganz tiefe Bedeutung. Dieser gloriose Jesus, das kann man ja gar nicht beschreiben. Alle Macht über die ganze Welt, über die ganze Schöpfung. Und dann wird in der Offenbarung gesprochen, wer kann denn die Welträtsel lösen? Offenbarung 5. Und Johannes weint, wer kann dieses Büchlein öffnen, wo das alles beschrieben ist? Ich weinte sehr. Und dann sagt der Engel, weine nicht. Es hat überwunden, der Löwe aus Juda. Für die Juden ist ja immer groß, der Löwe aus Juda. Ihre Freude am König Israels, das Löwentor in Jerusalem. Durch das haben die Fallschirmjäger Jerusalem im Sechstagekrieg erobert. Löwentor. Und er will den Löwen sehen, den starken Löwen. Und sieht den Löwen, das Lamm, das geschlachtet ist. Und dann kommt der Lobpreis, dieses Lamm, der gekreuzigte Jesus ist würdig zu nehmen, Preis und Ehre und Macht und Stärke und Weisheit. Alles kann er nehmen. Er ist der Herr über alles, er soll von unserem Leben Besitz nehmen und soll uns beherrschen. Das ist so wunderbar, dass wir ihn brauchen. Jetzt ist er so wichtig in unseren Gemeinden, in denen wir leben, in den Gruppen, Hauskreisen, wo wir sind, beschäftigt uns das. Wie machen wir das heute, dass wir Gemeinde bauen? Ich habe da oben auch so eine Zeitschrift mitgenommen, habe die heute durchgeblättert. Super, grafisch genial und Bilder und tiefsinnige Artikel. was man alles machen kann. Kirchencafés und Theater und Grafiken und super, was man heute alles für Ideen hat. Aber hat man vergessen, dass wir gar nicht bauen? Wir sind doch nicht die Macher. Ich will bauen meine Gemeinde. Jesus ist der König. Und wenn der König nicht baut, dann bauen alle anderen Bauleute umsonst. Das ist so wichtig, dass Jesus an unseren Plätzen in unserem Leben wieder der Bauherr ist, in unseren Familien. Wenn da junge Leute sitzen, heiraten, muss Jesus der Bauherr sein. Was man beginnt in seinem Namen, Jugend, aber er muss doch der sein, der das tut. Schön, dass Rainer Wörz gesagt hat, dass mein Herz brennt für die Mission. Der Auftrag, den der Auferstandene Jesus seiner Gemeinde gegeben hat. Nicht sonst. Geht hin in alle Welt und tut das. Und die Christen haben das einfach vergessen. Jahrhunderte lang. Es ist ja immer schwierig, dass man auf seinen Ohren sitzen kann und dann nichts mehr hört. Wie man mit dem Kopf unter den Po kriegt. Eigentlich ist das so klar im Evangelium, dass Jesus sagt, dass er das tun will. Lukas 24, dran nach den Emmausjüngern, wie er sagt, schlagen Sie es doch auf, Sie haben doch eine Bibel da, wir wollen doch nur schauen, was im Wort Gottes drin steht. Dein Wort ist die Wahrheit. Lukas 24, Vers 47 bis 49. Dass gepredigt wird in seinem Namen, Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Fangt an in Jerusalem, seid dafür Zeugen. Siehe, ich will auf euch herabsenden, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr ausgerüstet werdet mit Kraft aus der Höhe. Was ist denn die Kraft aus der Höhe? Ist der Geist Gottes, der uns treibt. Was ist der Geist Gottes? Der uns die Sünde bewusst macht und der uns Jesus groß macht. So hat Jesus selber beschrieben, Johannes 16. Das ist die Gabe des Geistes. Er wird die Welt überführen von der Sünde, sonst versteht es ja keiner. Und er wird mich verherrlichen, er wird Jesus groß machen. Das ist die Gabe des Geistes. Das geschieht durch die Predigt. Und die Predigt, also Predigt meint er immer, das ist irgendwas, wo man einen komischen schwarzen Rock anzieht. Nein, das ist das Zeugnis des Weitergebens, was du mit Jesus erlebt hast, dass du das sagst mit deinen Nachbarn, mit deinen Arbeitskollegen, weitergeben. Das ist unser Auftrag, solange wir leben. Das gibt's andere, die dann sagen, ich gehe in ferne Länder oder ich mache eine Jugendarbeit, wie Gott den Auftrag dann im Einzelnen gibt. Aber das ist das Geheimnis, wir werden ausgerüstet von Jesus zu diesem Dienst. Und das ist in der Tat das Wichtigste. Wie furchtbar ist das, wenn Menschen einmal vor dem ewigen Herrn am jüngsten Tag sagen, da hatte mir niemand was davon gesagt. Ich wohne ja mit den Türen und Türen, die haben nichts davon geredet. Von deiner Herrlichkeit, von deinem Sieg und von der wunderbaren Vergebung. Wissen Sie, wie heute Nacht viele Menschen nicht schlafen können, weil sie die Versäumnisse und die Schuld ihres Lebens furchtbar drückt? Das war doch bei Ihnen auch so. Weil man sie nicht vergessen kann, die Schuld, die Versäumnisse. Und das liegt oft weit zurück, was wir getan haben. Und das ist so herrlich, dass es eine Vergebung gibt. Eine Vergebung, die Jesus möglich gemacht hat. Eine Vergebung, das ist das, was er tut. Die Herrschaft von Jesus in der ganzen Welt. Dass er seine Leute zurüstet zum Zeugendienst. Sie müssen gar nicht viel begriffen haben. Was muss ein Zeuge wissen? Ein Zeuge muss nur sagen, das habe ich verstanden, das habe ich erlebt, das habe ich gesehen, das ist mir aufgegangen. Ein Zeuge erzählt, was er einfach mit seiner ganzen Existenz weitererzählen kann. Man kann keine großen Vorträge halten. Und das ist so wunderbar, dass der Herr diesen Dienst in den ganzen Jahrhunderten in unserem Land wunderbar gesegnet hat. Auf der Laahöhe, und was ist das? Ich habe ja das bei Licht im Osten miterlebt. Das sind ja schon historische Zeiten vor Jahrzehnten, wie hier auf der Laahöhe dieser Karlsruher Kreis war, die da die Bibel geschmuggelt haben durch den Eisernen Vorhang. Was war das für eine kühne Sache? Die hatten ja Fahrzeuge konstruiert, wo man 6.000 Bibeln für Russland durch den Eisernen Vorhang schleusen konnte. Ich weiß nur, der Klaus Reinhardt aus Landau mit seinem amputierten Arm, der schon beim Herrn ist, ich habe gesagt, Klaus, wie viele Fahrten hast du gemacht? Und er hat gesagt, nach der 370. Fahrt habe ich aufgehört zu zählen. Er hat die großen 40 Tonner mit einem Arm runtergefahren, wo die 10.000 Bibeln versteckt waren, mit den Rotkreuztransporten. Weil die Botschaft von Jesus in die Welt muss. Und gerade dort, wo die Mächte dieser Welt es hindern. Das ist ja der Hintergrund dieses Psalmes. Wenn wir den Psalm 2 aufschlagen, wo das noch einmal kommt, von dieser großen Königsherrschaft von Jesus, Das müssen Sie auch aufschlagen, Psalm 2. Warum toben die Heiden und murren die Völker so vergeblich? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren halten Rat miteinander, wider den Herrn und seinen Gesalten. Aber der im Himmel wohnt, lacht ihrer und der Herr spottet ihrer. Und dann kommt Vers 7, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Jesus ist eingesetzt in diese Macht. Und deshalb freuen wir uns, dass dieses Unternehmen, Weltmission, ich gebrauche das Wort gar nicht gern, weil da meinen immer wieder Gesellschaften müssen sich brüsten, was sie alles machen. Stimmt doch gar nicht. Das ist ausschließlich eine Sache des erhöhten Herrn. Und nur insoweit wir in Verbindung stehen mit Christus, wird dieser Dienst gesegnet sein. Die tollsten Sachen machen ja heute die, schätze immer, 100.000 einheimischen Missionare, die von den Slum-Gemeinden die Opfer kriegen. Das sind vielleicht 15 Euro im Monat. Und die in unerreichte Länder gehen und dort allein leben. Mir hat mal ein Evangelist erzählt, der im Südwesten Äthiopiens zu diesen kämpferischen Nomadenstämmen ging, wie sie ihn im Dorf aussortiert haben. Du hast hier nichts zu suchen. Wir wollen deine Botschaft nicht hören. Und dann war eine Hungersnot. Dann wurden Lebensmittel verteilt. Und die sagten, du kriegst nichts. Und er sagt, ich muss doch meine Familie durchbringen. Ein Evangelist in Äthiopien. Und dann liefen ihm die Tränen runter und sagte, ich bin dort niedergekniet auf dem Acker, aber der Herr hat mich nicht vergessen. Und dann ist eine Gemeinde entstanden. Und das Wort ist aufgegangen, das Samenkorn, weil Jesus die Türen aufgemacht hat, sich bewegend in unseren Tagen. Wir haben heute keine Nation in der Welt mehr, keine Nation, wo es nicht eine Jesusgemeinde gibt. Und an den Hecken und Zäunen bis hin zu den Zigeunern und dem letzten Indianerstamm in Südamerika bilden sich die Jesusgemeinden, das ist so wunderbar. Woher haben wir Vollmacht zu unserem Dienst? Die haben wir von dem erhöhten Herrn Jesus, der uns sendet. Der Herr wird das Zepter deiner Macht ausstrecken aus Zion. Zion ist ja das Zentrum, Jerusalem, Zion. Von dort her wird das Zepter der Macht von Jesus ausgehen. Wie herrscht eigentlich Jesus heute? Jesus herrscht nicht wie die Mächtigen, mit Zwang und Gewalt. Nie. Einzige Herrschaft von Jesus geht über sein Wort. Allein durch sein Wort. Durch seine Gemeinde, die am Morgen hört, his master's voice, wie bei Elektrola auf der Schallplatte. Wir wollen die Stimme unseres Meisters hören. Herr, was hast du mir heute für einen Auftrag? Das Zepter seiner Macht. Mir ist das immer bewegend, weil man oft bei uns so viel spricht über die Verständlichkeit der Bibel. Können wir das heute noch verstehen? Und da sagen wir, wir sind ja moderne Menschen, wir haben heute Atombomben und wir fliegen alle schon mit den Raketen im Weltall rum und wir sind alle so moderne Leute, wir haben ein Handy, können uns überall erreichen, bei jedem Waldspaziergang. Es ist interessant, dass die Bibel für alle Menschen verständlich war, auch die, die im zweiten Jahrhundert gelebt haben, im Römerreich. Und heute für Menschen, die in der Steinzeit noch leben, auf Papua-Neuguinea, ist immer die gleiche Bibel, so wie sie sie haben. Und dieses Wort hat dieses Geheimnis, dass Jesus durch dieses Wort zu den Herzen der Menschen spricht, die Gewissen aufrührt und Menschen zum Glauben bringt, indem er durch sein Wort das Licht gibt, dass man glauben kann und Jesus erkennen kann. Das Zepter seiner Macht ist das Evangelium. Es ist ja heute wieder eine lange Diskussion auch bei den Missionen geworden, ob man nicht, weil die Leute doch, dann kommt, es geht eben so schlecht, ob man nicht mit äußeren Mitteln zuerst kommen muss. Das ist natürlich naheliegend. Wir sind eine sehr materialistische Zeit, wäre es nicht zunächst, wir würden Sozialhilfe tun, Übernachtungsmöglichkeiten, Dritte Weltladen eröffnen, um zuerst die Menschen zu überzeugen, wir sind ganz friedlich und irgendwann können wir dann noch mit Anschleichmethoden das Evangelium bringen. Das ist ja auch in der Mission immer wieder so eine Sache. Die rheinische Mission hat das einst in Indonesien so probiert. Das ist erschütternd gewesen. Einmal, die haben es auch richtig gemacht, bei Ludwig Nommensen war es toll. Ein einzelner Nomen im Evangelium und 10.000 verzauberte Bataks haben ihre Schwerter sinken lassen und sind zum Glauben an Jesus gekommen. Nur das Wort des Evangeliums. Aber in Banjarmasin hat man es anders probiert. Da hat man gesagt, die Kolonialregierung muss Schulen errichten, da müssen alle in die Schulen. Da wollte auf einmal keiner in die Schulen, weil sie sagt, die wollen doch nur uns ihren Erlöser aufquatschen. Das ist nach hinten losgegangen. Und dann haben wir gesagt, jetzt muss man ein bisschen Druck ausüben. Dann haben sie Sklaven freigekauft. Dann haben wir gesagt, aha, die wollen mit Sklaven Geschäfte machen. Es war immer in der Mission ein Irrweg, wenn man gemeint hat, mit fremden Mitteln könne man Leute gewinnen. Und am Ende ist der schlimmste Aufruhr dort passiert und die meisten Missionare sind umgebracht worden im Hass. Ihr wollt uns nur ködern mit Geschäftsmethoden. Und in Indien sagt man immer, ihr wollt nur Reichschristen machen, weil ihr Reis verteilt. Und im Hintergrund wollt ihr unsere Seelen kappen. Das ist ganz gefährlich, weil die Leute sagen, mit falschen Mitteln wollt ihr das machen. In Israel unterschiebt man immer den Christen, ihr wollt uns kaufen mit Geld. Deshalb das Missionsverbot. Aufpassen, nein, wir wollen nichts als allein, wir wollen auch nicht missionieren, das ist ein missverständliches Wort. Wir wollen erzählen, was unser Herz in Jesus fand. Wir sind voll von dem, was wir erlebt haben. So müssen wir sagen. Und weiter, wir wollen niemandem was aufnötigen, niemandem was zwingen. Er herrscht das Zepter der Macht von Jesus, geht aus Zion aus, das ist der Herr, der das tut. Jesus ist der heimliche König der Welt. Hat Jesus auch gesagt, das Reich Gottes kann man äußerlich nicht sehen mit den Augen. Doch, man kann die Auswirkungen sehen. So wie heute Abend eine schöne Bibelstunde. Aber das Reich Gottes ist unsichtbar und verborgen in ganzer Schwachheit. Zinzendorf hat immer geraten, der Graf Zinzendorf und der Herrnhuter Brüdergemeinde, man soll nicht so prahlen mit der Mission, weil sonst die Menschen alle wieder enttäuscht sind. Denn die Mission ist ein ganz langsames Wachstum. Das kennen Sie ja von Ihrer Gemeinde, von Ihrem eigenen Glaubensleben. Da gibt es Rückschritte, da gibt es auch Enttäuschung, da gibt es auch Abfall. Wir wollen ganz schlicht das nur unter den Gebetskreisen erwähnen. Das ist nichts für die Welt, wo man prahlen kann. Da kommt immer sonst eine falsche Idee raus. Aber wir wollen mit anhalten, beten, Herr, herrsche du. Heute Abend in dem scheußlichen Chaos der 19 Millionen von Kairo, wo sich heute Abend wieder in den Höhlen der Müllmänner 8000 koptische Christen in den Höhlen versammeln zur Evangelisationsveranstaltung. Und sie wissen alle, über ihrem Leben schwebt das Schwert der Verfolgung. Wie ist das? Über 50 Kirchen sind in den letzten Tagen niedergebrannt worden in Ägypten. Warum eigentlich? Die haben doch nichts gemacht. Weil der Hass auf Jesus so groß ist. Da steht, herrsche mitten unter deinen Feinden. Hat Jesus Feinde? Ja, komischerweise. Wer Jesus nicht angenommen hat, wird sein Feind. Und darum ist Jesus der meistgehassteste Name der Welt. Nur die, die ihn angenommen haben, lieben ihn. Die anderen hassen ihn alle. Die mal in der Jugendarbeit waren und dann ihn abgelehnt haben. Die anderen, die mal in der Gemeinde waren und dann böse Wege gingen. Alle hassen ihn. Ihnen ist das unangenehm, was Jesus sagt. Mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Und in allen Religionen, in den Hindus, in den buddhistischen Religionen, im Islam ist der Name Jesus der gehasste Name. Es ist fast so, vor der Bekehrung, bevor ein Mensch durchbricht, kommt einmal der Widerstand der Finsternis, ganz groß. Was kennen Sie von sich selber? Wie das ein Kampf war, wie Sie durchgedrungen waren. Nein, ich möchte Jesus als meinen Herrn annehmen. Den, der zu Rechten des Vaters ist, der soll in meinem Herzen einziehen, mein König und mein Herr sein. Ich will nimmer mein Leben selber führen. Er soll mich regieren, er soll mich bestimmen. Und darum ist das so wichtig, er soll mein Chef sein. Er herrscht mitten unter seinen Feinden. Das ist ja dann bewegend, dass man heute sagen kann, nur wo Verfolgung ist, wächst die Gemeinde. Weil der Herr Jesus herrscht unter den Feinden. Das sind die Gegensätze. Klar, bei uns ist alles verwischt. Bei uns ist alles christlich. Alles wahnsinnig christlich und fromm. Auch wenn der Name Jesus gar nicht mehr fällt. Auch wenn man Jesus mit Füßen tritt. Darum ist so wichtig, er will herrschen, er will König sein mitten unter seinen Feinden. Und das ist so bewegend. Wir waren jetzt auf einer Freizeit in Dassel, das liegt so zwischen Göttingen und Paderborn, da oben im Solling, ein Freizeitheim des CVM. Es war eine schöne Freizeit, da waren dann am Ende parallel 20 iranische Pastoren da, die haben eine Konferenz für iranische Asylanten in Deutschland vorbereitet. 200 Iraner, die Jesus angenommen, alles Muslime, die Jesus angenommen haben. Und da haben wir den Leiter, der kam, sprechen lassen, haben gesagt, erzähl doch unsere Gruppe mal, was da abgeht. Also ich habe ja viel gehört in der Weltmission, aber das habe ich noch nie gehört. Da sagt, ich war doch Muslim. 30 Jahre Khomeini. Und dann hat man von uns verlangt, alle Opfer zu bringen von den Islam. Und wir hatten doch nie Freude, nie Frieden. Und ich habe angefangen, im Neuen Testament zu lesen. Und ich mache jetzt Fernsehsendungen für Iran, Iran Alive. Hormos heißt er mit Vornamen, kann man im Internet rausschauen, kann die ganzen Zeugnisse dort lesen. Der sagt, Tausende und Abertausende im Iran heute wenden sich ab und wollen Jesus als ihren Herrn haben. Es hat noch nie solch einen Aufbruch im Iran gegeben, in Persien wie heute. Weil Jesus herrscht mitten unter seinen Feinden. Und das erleben wir überall, wo Verfolgung ist. Wir waren zu einem Gottesdienst im Schwarzwald und da war ein Ingenieur aus Reinerzau. Und er sagt, ich komme gerade aus Shanghai zurück. Ich bin seit 8 Jahren für Siemens in Shanghai. Er sagt, wie sieht es aus? Er sagt, ihr macht euch keine Vorstellung. Es sind nicht 100 Millionen Jesus-Leute, es sind 130 Millionen. Es gehen in China mehr Leute in Gottesdienst sonntags als in ganz Nordamerika, USA und Kanada zusammen. So ist China aufgebrochen. Und sagt, es ist alles noch verboten, aber die Leute machen, in der Firma machen die Gebetsgemeinschaften. Die Regierung kann gar nicht mehr einschreiten. Ist nicht erlaubt, aber die machen es einfach. Da sind so viele, die Enttäuschung im Sozialismus ist so groß. Und bei uns macht man Sozialismus als das größte Ziel der Gemeinde. Verstehen Sie? Und auf einmal ist der Hunger nach Jesus so groß. Das kann man überhaupt nicht vorstellen. Einer unserer Mitarbeiter, christlichen Fachkräfte, ist Dozent an der kommunistischen Staatsuniversität von Pyongyang in Nordkorea. Eine Einreiseerlaubnis bekommen und hat eine Sehnsucht und Gott, mögen Sie für ihn beten. Der Herr herrscht mitten unter seinen Feinden. Die Christen haben eine Universität aufgebaut in Pyongyang, wo das nordkoreanische Volk wirken wollte. Alle Dozenten sind brennende Jesusleute. Dürfen nicht reden. Sie kennen das, wie das ist, aber der Herr wird Weisheit geben und wird herrschen. Auf wunderbare Weise. Wir dürfen das so fröhlich wissen, dass der Weg des Herrn weitergeht, mitten unter seinen Feinden. Und wir dürfen uns freuen, und da steht sogar das harte Wort, da bis du deine Feinde zum Schemel deiner Füße legst. Das ist ein altes Bild, wer mal in Ägypten im großen Museum war, da ist ja so ein Thronsessel und da sind unten so Figuren von diesen Völkern, das haben die damals im Altertum gehabt, im Thronsessel zum Zeichen der Macht, die unterworfenen Völker symbolisch zu Füßen gelegt. Will der Herr Jesus Menschen besiegen? Nein, er ist doch der gute Hirte. Er hat uns doch lieb, er will doch keinen Menschen als Fußschemel benutzen. Sondern das Wunderbare ist, dass er die ganzen Völker der Welt gewinnt, so wie er einst die harten Germanenherzen gewonnen haben, die für irgendeinen teuflischen Wodan gelebt haben und hat ihre Herzen gewonnen und hat uns frei gemacht durch das Evangelium, so wie wir es erlebt haben bei den Menschen, die im Zauberkult waren und die sich gebrüstet haben, wie viele Menschen sie erschlagen haben, mit den Schrumpfköpfen ihre Gürtel geschmückt haben. In Indonesien, wo es Brautgeld war, wo der junger Kerl, wenn er eine Braut wollte, musste zuerst Köpfe von erschlagenen Menschen bringen. Und dann kam Jesus hin, hat das neue Leben, das erfüllte Leben gebracht. Nicht, dass Menschen beherrscht wurden. Aber wer ist denn der Feind, der zum Schemel der Füße liegt? Wisst ihr, das ist die Sünde und der Unglauben und mein Zweifel und meine Habsucht und mein Geiz und mein Neid, was alles in meinem Leben, das ist alles, was Jesus entgegensteht, das will er besiegen. Er will auch in deinem Leben alle die Feinde, die Jesus entgegenstehen, besiegen. Und ich darf mich freuen, wie wunderbar das ist, wenn er kommt und wenn er wirkt. Das ist ganz groß. Jesus tut das aber auch noch auf eine wunderbare Weise, steht auch da. Er tut das als Priester, Vers 4. Du bist ein Priester, ewiglich nach der Weise Melchisedeks. Ah, das kennen Sie doch, die Geschichte von Melchisedek. 1. Mose 14. Als der Abraham erfährt, Lot ist von den 5 Königen und die 5 Könige von Sodom gefangen genommen worden, also mit seinen Knechten nachgerannt und hat den Lot befreit und die Könige befreit. Und dann ging mir Melchisedek, eine geheimnisvolle Gestalt, aber der Hebräerbrief lüftet das Geheimnis, war Christus. Christus im Alten Testament. Wieder, alles deutet auf Christus hin. Der Brot und Wein bringt, die Abendmahlszeichen und den Abraham segnet. Wunderbar, dass Gott solche Stärkungen für uns bereit hat. Und der Dienst von Jesus geschieht durch den Priesterdienst. Die Christen kommen in dieser Welt nicht vorwärts und gewinnen nichts für Christus, indem sie meinen, wir müssen in dieser Welt Macht ergreifen. Das ist ganz ihr Weg. Die Machtkirche war immer das Abscheulichste, was es in der Christengeschichte gab. Die stolze Kirche und die reiche Kirche, furchtbar. schon der Priesterdienst. Geh doch zu den Kranken, geh doch zu den Menschen und leidet mit ihnen mit, wie die Menschen an diesem Leben zerbrechen. Heute Nacht werden wieder Menschen in Karlsruhe sich das Leben nehmen, weil sie nicht mehr fertig werden. Die Zahlen werden ja gar nicht mehr veröffentlicht. Die Menschen verzweifeln im Leben, die Last können sie nicht mehr tragen. Und sie wissen nicht, wie sie die ganzen Nöte und Enttäuschungen des Lebens bewältigen. Und junge Leute sind oft, weinen Nächte durch. Und wo sind denn die Seelsorger, die sagen, Jesus ist der, der dein Leben neu macht, der dein Leben fröhlich macht, der dir Freude schenkt, der dich zu einem neuen Menschen macht, der dir die alte Last der Schuld wegnimmt. Was ist das heute, wenn junge Menschen sagen, ich kann durch mein schreckliches Internet bloß noch Schmutzvorstellungen in meinem Kopf, schreckliche Fantasien von unheimlichen Dingen bloß noch haben, die nicht mehr losgehen. Doch Jesus kriegt sie los. Er ist der Priester, der frei macht von Sünde und Schuld und aus der Gefangenschaft der Finsternis herausführt. Unser Volk ist gefangen. Ohne Jesus gibt es keine Befreiung. Wenn euch aber der Sohn Gottes frei macht, so seid ihr richtig frei. Der priesterliche Dienst. Und uns ist das ja so wichtig. Lahö oder ich komme aus dem schwäbischen Pietismus, wo wir aus der Tradition herkommen, Methodisten, wir waren es alle wichtig, das allgemeine Priestertum aller Gläubigen. Nicht die hauptbezahlten Profis sind die Priester, nein, nein. Wir alle haben dieses Priestertum, fängt in der Familie an, fürbittend einzutreten, für die schuldig gewordenen Menschen zu beten, Herr, lass sie doch noch dieses Jahr. Komm noch nicht mit einem, sondern erbarm dich doch. Und such du unsere Kinder und Enkel und führ sie zu dir. Und dass wir beten für diese Stadt, für die Menschen, die wir da sind. Wir können doch uns nicht freuen an einem Heiland, wenn sich die anderen Menschen daran teilhaben. Und darum ist dieser Priesterdienst so wichtig, der Jesus so wichtig war. Er ist unser Priester. Und wenn wir einmal in der Herrlichkeit sein werden, und dann wird sichtbar werden, das sind die, die aus der großen Trübsal kommen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Das ist die ganze Freude unserer, nicht was wir geleistet haben. Herr Jesus, bis zur Todesstunde hast du uns versöhnt. Deine Vergebung haben wir täglich gebraucht zur Reinigung unseres Lebens, zur Reinigung unseres Gewissens. Und du warst so groß für uns, das ist so wunderbar. Im Hebräerbrief heißt, er kann für immer selig machen, die durch Jesus zu Gott kommen, denn er lebt für immer und bittet für sie. Darum ist Jesus der Bürger eines viel besseren Bundes. Wunderbar, im Hebräerbrief ist auch dieser Psalm 110 nochmal ganz wunderbar beschrieben und ausgelegt unter Hebräer 10. Sie sehen ja unten die Verweisstellen, wenn Sie das nochmal nachforschen wollen. Aber für uns so wichtig, das ist ein Himmelfahrtspsalm. Mit der Himmelfahrt ist Jesus an diesem Platz aufgestiegen. Ich würde sogar sagen, mit der Kreuzigung. Also rief, es ist vollbracht, da hat ihn der Vater zur Rechten eingesetzt und hat, nun wird in der ganzen Welt dieses rettende Evangelium verkündigt. Genierst du dich an diesem Evangelium vom gekreuzigten Heiland? Das hat eine Kraft, Menschen zu retten. Diese Kraft, der Jesusname hat eine Kraft, Menschen anzuziehen. In einem Himmelfahrtslied, das uns Rambach gedichtet, war ich von Hausen Schreiner, der dann in Halle bei August Hermann Franke Professor wurde in der Theologenausbildung, der sagt das in seinem Himmelfahrtslied so schön, nun ist dieses dein Geschäfte, in dem oberen Heiligtum die erworbenen Segenskräfte durch dein Evangelium allen denen mitzuteilen, die zum Thron der Gnade eilen. Nun wird uns durch deine Hand Heil und Segen zugewandt. Das Reich kann erst vollendet werden, wenn die Botschaft verkündigt ist. 1974, als die große Evangelisationskonferenz in Lausanne war, für Weltevangelisation, haben wir gesagt, 2,4 Milliarden Menschen auf der Welt haben noch nie das Evangelium gehört. Da können wir doch nicht ruhig schlafen. Die müssen das doch hören, dass Jesus der einzige Herr ist. Und die müssen das wissen, dass niemand durch irgendeinen anderen Namen gerettet wird. Kein Buddha und kein Allah und was sie haben, sondern allein der Name Jesus. Es gibt keinen anderen Weg zum Heil als dieser Jesus, der brennt vor Liebe für jeden gefallenen Menschen. Da muss unser Herz drauf gehen und wir können es nicht machen. Wir brauchen bloß die Briefträger sein. Wir können nur die Botschaft ausrichten. Wir sind nicht die Macher. Das macht der Herr selber, weil es nur durch den Heiligen Geist geht. Noch nie ist ein Mensch anders zum Glauben gekommen als durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes. Darum ist das so schön, dass wir diesen Dienst weitersagen können. Und das ist für uns die Freude, dass der Herr auch heute durch diesen Dienst herrscht, mitten unter seinen Feinden, in allen Ländern, wo der Widerstand noch so groß ist, auch in Nordkorea, auch in Laos und Kambodscha und Kuba und in Algerien und in Tunesien und wo wir denken. Das ist ganz wunderbar. Die größten Aufbrüche in Nordnigeria, mitten unter diesen schrecklichen Morden dieser Sekte Boko Haram. Maßlos, was dort Muslime Jesus annehmen. Weil die Christen nichts weiter tun, als noch in den Gräbern ihrer erschlagenen Kinder und Frauen für ihre Verfolger zu beten. Im Sinne von Jesus. Und das macht die Herzen der Muslime auf. Und das musst du wissen, dass dein türkischer Nachbar gar nichts mit dir diskutieren braucht über Islam. Brauchst du überhaupt nichts wissen. Du darfst ihm bloß erzählen, wie du die Vergebung von Jesus erfahren hast. Das weiß ein Muslim gar nicht. Der weiß gar nicht, was Sünde ist. Dem darfst du erzählen, wie befreiend das war und was Jesus für dich bedeutet, heute und wenn du stirbst. Das ist die größte Botschaft, die du deinem türkischen Nachbarn sagen kannst. Musst du ihm weitersagen. Brauchst nie streiten über Religion, lass die ganzen Dinge weg, da schließt du nur Türen zu. Aber erzähl ihm das, was du erfahren hast. Und darum ist das so herrlich. Er herrscht machtvoll und da heißt, deine Söhne werden dir geboren wie der Tau aus der Morgenröte überall in der Welt. Sie wissen, wie der Tau, der liegt plötzlich da. So ist das, wenn man das heute hört, wie plötzlich überall in der Welt die Jesusgemeinde sich sammelt. Ich habe das nie geglaubt. Ich weiß noch, wie ich gebetet habe. Mauretanien, da gab es nie eine Christengemeinde. Dann kam ein Afrikaner und sagt, wir haben jetzt in Mauretanien ein ganz muslimisches Land, eine Jesusgemeinde. Ich habe als junger Kerl mir das Taschenbuch vom Brockhaus gekauft, am Tor der gelben Götter 1951. Das war der Bericht, wie die Missionare aus China hinausgeschmissen wurden und dann diese schreckliche Herrschaft des Kommunismus gegen die Religion begonnen hat. Und ich habe oft gebetet, Herr, was wird aus dem China passieren? Wir haben es ja nicht glauben können. Wie eine Ernte eingefahren hat, ich glaube, sowas hat es überhaupt noch nie gegeben, in dieser Größe und Weite, ohne große Missionsaktionen von uns. Sondern das Evangelium läuft und läuft. Und dann wurde eine Bibeldruckerei genehmigt, die druckt in 3 Schichten durch den ganzen 24 Stunden und die kommen nicht nach, den Bibelhunger in China zu stopfen, obwohl keine Religionsfreiheit da ist. Wie ist das? Der Herr herrscht mitten unter seinen Feinden. Wir haben immer das Bekümmernis gehabt, dass die koptische Kirche von Äthiopien, die hat ja 850 Bücher, die koptische Kirche, die alle den Sinn des Evangeliums verdunkeln. Das ist eine ganz große Gefangenschaft der koptischen Kirche in Äthiopien. Unter lauten Mythen und Vorstellungen freuen Sie an dem Geschöpf mit, aber lassen Sie sich nicht vom Thema ablenken. Das wäre schlimm. Das lohne Vögel dürfen Sie sich lang anschauen, wo Sie wollen, dürfen Sie auch einen Kanarienvogel halten. Aber Wunder, Äthiopien, die koptische Kirche ist gefangen. Und da war ein Ruheständer, der Dr. Dieter Schmoll, der in Südäthiopien eigentlich groß gewirkt hat, in einem langen Missionsdienst, ein Schopflocharztmann, im Alter mit 75 Jahren nochmal hinausging. Und er hat gesagt, ich habe ein Herz für die Tigre-Leute. Viele Millionen, die im Norden wohnen. Und mögst der Herr mir schenken, dass ich das Herz der Tigre-Leute erreiche. Und es ist wunderbar, was schon einst die Väter der Mission vor 150 Jahren nicht erreicht haben. Kuban, Ludwig Krapfen, wie sie alle hießen, war immer Ablehnung der koptischen Kirche von Äthiopien bis in unsere Tage hinein. Wir wollen die Evangeliumsboten nicht und wir bleiben in unseren Riten, in unserem Bilderkult. Dr. Schmoll wurde es geschenkt, hat einen Äthiopier gefunden und die haben angefangen, bei der koptischen Kirche sagen, wir helfen uns euch bei einer neuen Bibelübersetzung. Und die koptische Kirche hat auf einmal gesagt, es wäre wunderbar, wir dürfen es finanzieren. Und in diesen Tagen ist in der Bibelgesellschaft in Addis Abeba der Druck der Bibel in neuer Sprachübersetzung für die Tigre-Leute gekommen. Das heißt, sofort 100.000 Priester kriegen das Evangelium in einer verständlichen Sprache. Wie ich die Nachricht bekommen habe, das ist ja so sensationell. Was haben einst die Missionare gehofft, wenn doch diese Kirche erwacht und wirklich Jesus ihren Heiland erkennt? Das geschieht in diesen Tagen. Das geschieht, weil der Herr Das will in unseren Tagen, darum geht es darum, nicht am Ende der Zeit. Heute dürfen wir es erleben, wir werden am Ende der Zeit einmal die große Ernte sehen. Die Söhne, deine Söhne werden dir geboren, wie der Tau aus der Morgenröte. Das ist immer die schöne Bibelsprache, wie das im Geheimnis schon ausgedrückt wird. Wie der Herr das schenkt, wenn du dein Heer aufbietest, wird dir dein Volk willig folgen in heiligen Schmuck. Was ist denn der Schmuck der Jesusgemeinde in aller Welt? Doch nicht Tingeltangel, dass sie sich an die Nase hängen oder durch die Nase bohren. Was ist denn der heilige Schmuck? Sie haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Das ist der Schmuck der Jesusgemeinde. Christi, Blut und Gerechtigkeit, das ist der Schmuck. Das ist Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel wird eingehen. Es gibt keinen anderen Schmuck. Wir werden uns nicht rühmen können der Taten und was wir geleistet haben. Und das eint die Jesusgemeinde. Auf einmal ist das wieder so schön. Aus allen verschiedenen Richtungen, Methodist, Nazarener, Baptist, Lutheraner, Calvinist, doch ganz unwichtig, sondern wenn ich nur da sage, Jesus hat mich versöhnt. Und es ist das eine Evangelium, das uns verbindet, der Herr, der uns braucht. Darum gehört für mich das wirklich ein Missionspsalm, der uns ermutigt vom Siegeszug der Mission. Der wird nicht von großen Menschen gesprochen. Es waren immer schwache, arme Zeugen, so wie du und ich. Aber ihr Mund war voll des Rühmens vom Heiland und vom Herrn, der in Macht regiert. Der Herr zu deiner Rechten wird zerschmettern die Könige am Tag seines Zorns. Da hören die meisten Ausleger der Bibel auf, aber wir wissen, dass die Gerichte Gottes auch durch diese Welt gehen. Ich bin am Sarg von Mao Zedong gestanden, in dem großen Mausoleum am Platz des himmlischen Friedens in Peking. Ich habe gedacht, Mao, das hättest du auch nicht gedacht, was in deinem Land passiert. Was du alles mit Macht, der hat die letzte Kirche geschlossen. Aber der Herr hat nicht aufgegeben. Ach Herr, tu es doch bei uns in Karlsruhe und in Edlingen auch und in Rastatt. Wenn du das tun kannst, ich will mit dir rechnen. Und wir Alten, wir wissen noch nicht mehr, wie lange wir leben. Herr, wir wollen schreien und beten und Zeugnis geben, dass du das tun kannst. Ich habe so lange für Bin Laden gebetet, dass der Herr ihn bekehrt. Er hat auch einen Saulus bekehrt. Und dann sind die amerikanischen Seelen, die Marinesoldaten über ihn weg. Aber es hat mich erschüttert, wie unsere alten Missionare, die da im Industal waren, Dr. Hans-Martin Kilgus, die Eva Maria Munzius, an dem Haus sind wir oft vorbeigefahren, wo der Bin Laden gewohnt hat. Das haben wir erst gemerkt, wo das war. Da war der Bin Laden. Und Mensch, wenn der das Evangelium gehört hätte, wenn der Morsi das Evangelium annehmen würde, Mensch, das kann doch der Herr tun. Wir wollen noch große Dinge erwarten, dass auch Menschen, die heute Spottende sind, dass sie den Herrn erkennen und annehmen. Erschütternd, wie die Gerichte Gottes sein können. Da wird auf Daniel 2, Vers 44 verwiesen, wenn Sie es nochmal in Ihrer Bibel aufschlagen. Aber die vielen haben ja den Daniel, auf der Lahö kann man sowas sogar auswendig. Er wird richten und den Heiden und viele erschlagen, die Häupter zerschmettern auf weitem Gefilde. Da steht schon die Weisung vom Daniel, zur Zeit dieser Könige wird er Gottes Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören. Es wird aber selbst ewig bleiben, das kommende Gottesreich, durch die ganze Bibel hindurch. Welch eine Verheißung haben wir, welch eine Freude. Wir dürfen am wichtigsten Unternehmen aller Zeiten beteiligt sein. Und das ist ein Auftrag, wo uns der Herr braucht. Das Letzte können wir nimmer erklären. Die Ausleger sagen, bei dem Trinken vom Bach auf dem Weg, sagen alle Ausleger was anderes. Aber das ist die Freiheit für uns. Das war ja eine bei der Krönungszeremonie, wir wissen es von Salomo, dass der an die Gihonquelle geführt wurde, als er zum König gekrönt wurde und dort getrunken hat. Aber warum wird der kommende Messias, Jesus der Heiland, trinken vom Bach auf dem Weg? Martin Luther hat gesagt, das ist der Kelch des Leides, den er getrunken hat. Vater, muss ich den bitteren Kelch leeren? Spörtchen. Und andere Schriftausleger haben gesagt, nein, das erinnert an die Gideon-Geschichte. Er nimmt es im Mitlaufen mit, nehme die Schöpfe das Wasser raus, er hält sich nicht lang mit Zeremonien auf. Ein anderer Ausleger sagt, das war doch bei der Samariterin, wo Jesus am Brunnenrand saß und ihr das Heil gebracht hat. So geht dieser Messias durch die Welt. Das ist nicht das Wichtigste. Was uns freuen muss am Ende, dass Jesus alle Macht hat und alle Kraft und wunderbar ist, dass man ihm dienen kann und dass man ihm gehört und dass auch die Macht des Antichristen uns nicht mehr schrecken kann. Der Herr wird ihn zermalmen und vernichten, wenn er sich nicht bekehrt. Sondern er wird fertig werden mit allen Feinden seines Reiches. Das ist wunderbar. Auch Satan und alle Macht der Dämonen interessiert mich nicht mehr, weil Jesus stärker ist. Und dann ist es so schön, wenn wir solche Lieder fröhlich singen. Darum ist das schon komprimiert in den Liedern. Also mit diesem Virus würde ich Sie gern anstecken, dass Sie diesen Fimmel auch haben, dass Sie sagen, die Lieder singe ich so gern. Denn die Lieder, da hat man die Lehre kompakt, dass Jesus Sieg bleibt ewig ausgemacht, sein wird die ganze Welt. Ja, Jesus siegt, auch wenn die Finsternis im Trotzen wütend schnaubt, als ob sie, auch wenn sie wähnt mit ihrem giftigen Biss, hätte sie ihm viel geraubt, die Seinen lässt in Not und Grämen sich unser Held doch niemals nehmen. Ja, Jesus siegt. Danke, Herr, du bist auch bei Manfred Mössinger. Und die ganzen Krankheitsmächte und die schrecklichen Ängsträume und Albträume, die hast du in deiner Hand. Und ich darf mich fröhlich diesem Herrn Jesus anvertrauen. Das Einzige ist er dein Herr? Ist er dein Herr? Stehst du unter seiner Königsherrschaft? Ist er der Herr deines ganzen Lebens, heute und für immer? Das ist das Wichtigste. Wir wollen noch beten. Lieber Herr, vielen Dank, dass du dies tust, diese Herrschaft ausbreiten, auch in unseren Zeiten. Und wir sind immer wieder ermutigt, auch was wir hören. Aber sind erschrocken über dem vielen Versäumnis, dass wir uns oft an dir genieren und uns deines Namens schämen, auch deines Heilswerks, wo es doch nichts Größeres gibt und kein anderes Heil gibt. Herr, gebrauche uns, unseren schlichten Dienst, dass dein Reich gebaut wird, auch hier, in diesen dürren Zeiten, in denen wir leben. Das macht uns so viel Not, in diesen dürren Zeiten. Baue du deine Gemeinde und führe du Menschen in großer Zahl zu dir. Du hast das in unserem Land getan. Du hast zu Zeiten von Hähnhöfer getan. Und wann das immer war, der Erweckungsprediger, wann das war, tu es auch heute noch einmal. Und lass dein Wort nicht leer zurückkommen, auch hier von dieser Konferenzstätte. Segne uns alle in diesem Dienst, in den du uns gesandt hast. Amen.